Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Und zwar bei unserem kleinen Spin-off, kann man es ja fast schon nennen, nämlich dem Corporate Sustainability, wie heißt es?
Briefing.
Wow. Ja, guck, ich hätte jetzt auch in der Einleitung gesagt, dass ich schon ein paar Wochen...
Bitte nicht rausschneiden, Katrin. Guten Tag zum Corporate Sustainability Briefing.
Es ist das erste dieses Jahr und ich war jetzt bestimmt 5, 6 Wochen, habe ich keinen Podcast aufgenommen. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich glaube, den Beweis habe ich angetreten an der Stelle. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Mit mir wie immer meine tolle Kollegin Alex. Alex, schön, dass wir wieder weitermachen mit dem Projekt hier. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut und ich freue mich auf unsere Aufnahme. Und ich würde sagen, wir starten direkt los, oder?
Genau, wie immer wird's News des Monats, Sustainable Fail und Haze des Monats geben und natürlich nochmal ein Learning. Let's go!
Wir sind in der Corporate Sustainability Welt, ich würde sagen, eher turbulent ins neue Jahr gestartet. Jeder weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Hint, hint, Klimaabkommen und Co. Los geht's, wie immer, mit den News der letzten 4 Wochen. Und ich starte mal mit der Diversitäts- und Inklusionsdebatte, die aktuell geführt wird. Unternehmen wie Ford, Toyota, Amazon, Meta, Walmart, Google, McDonald's und Co. trimmen ihre Diversitäts- und Inklusionsprogramme oder streichen sie ganz. Aber es gibt auch Gegenentwürfe. So ruft Apple beispielsweise seine Anteilseigner auf, jetzt bei der Hauptversammlung im Februar gegen einen Vorschlag von Aktionärsaktivisten zu stimmen, die fordern, sämtliche Programme einzustellen. Sehr lobenswert. Inklusion und Diversität sind nicht nur ethisch richtig, wie wir alle wissen, sondern bieten auch zahlreiche Wettbewerbsvorteile, auch monetäre. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, die heißt Investor Guide to LGBTQ Inclusion. Und aus der geht hervor, dass Unternehmen mit hoher LGBTQ-Transparenz 2,3-mal profitabler sind als solche mit niedriger Transparenz, also mit keinem Programm und Engagement in diesen Bereichen. Ja, ich finde es wirklich eine interessante Debatte. Ich habe da auch tatsächlich mein Fail des Monats. Um dieses Thema nochmal drumherum, aber wir beobachten die Entwicklung. Gott sei Dank sind ja viele europäische Unternehmen Gott sei Dank noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Es handelt sich echt um so ein amerikanisches Phänomen und das ist sicherlich auch gekoppelt an den neuen Präsidenten. Passend dazu, Blick auf EU, ab dem 30. Juni 26 müssen Unternehmen, die an EU-Börsen gelistet sind, sicherstellen, dass mindestens 40% der nicht-exekutiven Direktorpositionen oder 33% aller Direktorpositionen von Mitgliedern des unterrepräsentierten Geschlechts, aka,
it's us.
Wir wissen alles, was noch ähnlich ist, besetzt ist. Und im Jahr 2024 lag der Anteil von Frauen in Vorständen der größten börsennotierten Unternehmen in Ländern mit verbindlichen Quoten bei 39,6%, weit voran Norwegen, verglichen mit 33,8% in Ländern mit freiwilligen Maßnahmen und nur 17% in Ländern ohne Maßnahmen. Da freue ich mich schon auf die Debatte bei LinkedIn nach dieser Folge. Dann Deutschland setzt sich für eine Verschiebung der CSRD ein, für kleinere Unternehmen vor allem. Da gab es ja diesen Brief von Olaf Scholz Anfang des Monats und dann jetzt nochmal von mehreren Staatssekretären und Ministern, die das auch fordern. Es soll zudem eine Streichung sektorspezifischer Berichtspflichten geben und begründet wird das Ganze, dass Berichterstattungssysteme gestraft werden sollen, dass die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Ländern gehalten werden soll auf internationaler Ebene und dass diese doppelte oder dreifach Berichterstattung vermieden werden soll. Neben Deutschland hat auch Frankreich, also das zweite Schwergewicht in der EU, jetzt nachgelegt. Die wollen, dass die CSDD, also das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene, bis auf Weiteres verschoben wird und die CSRD ebenfalls um 2 Jahre. Ich bin sehr gespannt, was sich jetzt noch in den nächsten Monaten hier tun wird. Jetzt im Februar findet ja auch dieses große Omnibus-Regulierungstreffen statt. Da haben wir ja schon zweimal drüber berichtet. Ich hoffe nur, dass aus diesem effizienter Machen kein Wegmachen wird. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Ja, und zum gewünschten Straffen auch sehr passend, denn die Europäische Kommission und EFRAG haben gemeinsam ein Dokument veröffentlicht, das Synergien zwischen den ISAS und dem freiwilligen Eco-Management und Audit-Scheme EMAS aufzeigt. Wir haben ja wirklich in jedem Corporate Sustainability Briefing irgendeinen Standard, der mit dem ISAS jetzt angeglichen wird. Und man sieht also, die Harmonisierung, das Angleichen von diversen Standards ist voll im Gange und das ist ja auch wirklich eine positive Entwicklung, dass sich da nicht dumm und dämlich reported wird und erhoben wird, sondern dass da einfach Effizienz reinkommt. Ja, und dass die letzten News, die ich mitgebracht habe, und die haben mich echt ziemlich geschockt, ist auch ein Bericht, und zwar vom Institute and Faculty of Actuaries. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber müsste ich.
Ist die erste Folge des Jahres.
Genau. Und zwar haben die ermittelt, dass der Klimawandel ohne sofortige politische Maßnahmen 50% des globalen Bruttoinlandsprodukts kosten würde, könnte. Wenn keine sofortigen politischen Gegenmaßnahmen getroffen werden, dann gibt es dieses Risiko. 50%, also das finde ich schon eine erhebliche Summe. Und sie kritisieren, dass einfach die politischen Entscheidungsträger, ich finde aber auch, dass man da wirtschaftliche Entscheidungsträger hinzufügen könnte, wirklich diese immensen Risiken einer sich erwärmenden Welt unterschätzen. Wir haben das jetzt auch diesen Monat mit den fürchterlichen Waldbränden wieder gesehen und auch keine realistischen Bewertungen der Klima- und Naturrisiken vornehmen. Also was passiert? Ne, Lieferketten werden unsicher und so weiter und so fort. Und die neue Legislaturperiode von Donald Trump ist jetzt nicht gerade ein Lichtblick im Hinblick auf diese Statistik. Mittel- und langfristig, kurzfristig wird bestimmt sein Drill, Drill, Baby, positive Auswirkungen haben. Ja, dann würde ich sagen, das wäre ja eigentlich schon der Fail des Monats, ist er aber nicht. Der kommt denn nämlich jetzt. Bist du bereit?
Ich bin angeschnallt.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein LinkedIn ist tatsächlich überfüllt mit Beiträgen, die dann wirklich so zigtausende von Likes bekommen. Deswegen werden sie auch bei mir angezeigt. Die feiern, dass endlich wieder alles so ist wie früher. Profit, Rendite im Fokus und ich mir diese blöden Woken-Themen wie New Work und flexible Arbeitsmodelle und ESG und Diversity und Inclusion. So, ne, es geht nur noch um Schuften, 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 alle zurück ins Office. Drill, Drill, Drill. Und diese Beiträge sind einfach für mich das Oberfail des Monats. Lasst mich in Ruhe. Und die wirklich wunderbare Dr. Kathi Ernst, ehemalige Geschäftsführerin von Oya und auch Podcasterin und einfach ein Idol für mich, schreibt in einem großartigen LinkedIn-Beitrag dazu: Ach, die guten alten Zeiten. Schön, dass sie wieder da sind. Ich will diese alten Zeiten nicht. Sie beuten aus Ressourcen der Erde, Menschen, Gesellschaften. Sie schließen aus Minderheiten, nicht normkonforme Modelle, unbequeme. Und sie blenden aus die Zukunft, die langfristigen Lösungen. Ich will neue Zeiten. Und es ist einfach so ein schöner Text. Ich empfehle euch wirklich, dieser Frau zu folgen, denn sie postet sehr viele kluge Dinge und macht da auch Hoffnung.
Boah, das werde ich direkt machen. Weil das ist ja auch, das ist eine fehlgeleitete Debatte ja schon wieder irgendwie. Und ich habe auch einen tollen Satz, irgendwie letzte Woche hat mir da jemand gesagt, der meinte, weißt du, Weike, heute sind die guten alten Zeiten von morgen. Immer dieses Früher war alles und so, das ist einfach, wir sind doch aber im Heute. So, und jetzt lass uns mal das Heute nutzen. Und irgendwann, genau in 20 Jahren, hoffentlich nicht wir, da können wir uns ja gegenseitig gut immer mal wieder korrigieren, sitzen dann auch wieder welche da und denken drüber, ach, wie toll es damals war. Es hilft aber nicht. Also Rahmenbedingungen verändern sich, Gesellschaften verändern sich. Es ist kurios, ne?
Definitiv. Ja, und wenn wir schon über heute und morgen und die Zukunft sprechen, dann passt mein Yay, glaube ich, sehr gut. Denn es geht um meinen Professional Crush on Maya Göpel, den ich ja schon seit mehreren Jahren habe. Und nun ist vorgestern ihr neues Buch Werte in die Buchhandlungen gekommen. Und es liegt schon bereit. Ich kann kaum erwarten, das am Wochenende zu lesen. Und es geht, surprise, um Werte. Und sie stellt folgende Fragen in den Raum. Woher stammen eigentlich unsere Werte? Welche Werte sollten wir bewahren und schätzen? Welche Werte können uns bei der Gestaltung von Veränderungen helfen? Und welche Werte stehen uns möglicherweise im Weg? Und sie ist ja Transformationsforscherin und Politikökonomin, also schreibt auch viel aus der wirtschaftlichen Brille. Und ihr Buch Unsere Welt neu denken, also wenn die Hörerin es noch nicht gelesen habe, was ich nicht denke, das ist wirklich empfehlenswert. Ich habe das an einem Tag geschlungen und wirklich so viel für mich mitgenommen, also sowohl für meine Arbeit als auch privat. Und im nächsten Monat wird es dann wahrscheinlich das Learning des Monats, wenn ich dann von diesem Buch berichte und was ich alles so mitnehme für meine Arbeit als Beraterin. Ja, das ist auch die gute Überleitung zum Learning des Monats, also von diesem Monat, noch nicht Maya Göbel, sondern eine andere Art Influencerin. Es gibt nämlich CSRD-Influencerin auf LinkedIn. Ich wusste nicht, wie ich es anders benennen soll. Über die Maria Tymzias, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, habe ich einen wirklich spannenden Artikel Anfang des Monats gefunden, und zwar von der Harvard Law School und Corporate Governance. Und der Titel lautet The Sustainability Dividend, A Primer on Sustainability ROI, also Return on Investment. Und es geht also um die Nachhaltigkeitsdividende und um die Einführung eines Return on Investments der Nachhaltigkeit. Dieser Artikel diskutiert die wachsende Bedeutung der Messung des Return on Investment für Nachhaltigkeitsinitiativen in Unternehmen. Er beschreibt aber auch ganz viele Herausforderungen, die natürlich damit einhergehen, denn der Nachhaltigkeits-ROI unterscheidet sich natürlich vom traditionellen durch eine viel längerfristige Perspektive. Also du hast halt nicht ein Jahr oder so, sondern halt 5 oder 10 oder 50. Und die Berücksichtigung nicht nur von finanziellen Gewinnen, sondern auch von ökologischen und sozialen. Und das ist natürlich interessant, dann zu gucken, ne, wie kannst du das wirklich in echte Kennzahlen werfen, in finanzielle Kennzahlen, um das auch zu messen. Da steht man natürlich vor methodischen Einschränkungen, datenbezogenen Problemen oder auch, dass die eigentlich fast das gesamte Unternehmen daran mitwirken muss, diesen Return on Investment zu erheben. Aber er empfiehlt, und das finde ich auch sehr klug, und deswegen, es war auch immer so ein Aha-Moment bei mir, dass viel stärker das Finance Department mit dem Nachhaltigkeitsteam arbeiten sollten. Und häufig ist einfach an einem Wissenstransfer scheitert, wie zum Beispiel das Finance Team eigentlich Kennzahlen erhebt, auch mit Annahmen und ne, Hypothesen, und dass das Nachhaltigkeitsteam natürlich inhaltlich total stark ist, aber häufig, wenn es zu solchen Themen kommt, so Zahlen, KPIs, Kennzahlen, Reports, finanzielle Reports vor allem, ne, dass es da einfach häufig noch Lücken gibt. Und das nehme ich mir auf jeden Fall für meine Arbeit auch mit. Natürlich, wir sitzen viel mit CFOs am Tisch, aber noch stärker das Finance Department auch in den Handlungsfeldern von Nachhaltigkeit mitzudenken. So wird nämlich auch diese Lücke zwischen Zweck und Gewinn geschlossen. Also, weil häufig haben wir ja so ein Rechtfertigungsproblem, ne? Oh, ihr kostet nur Geld. Stimmt ja gar nicht, weil wenn man mal wirklich die auch ökonomischen, aber auch natürlich sozialen und ökologischen Gewinne zählen würde, also gucken würde, ne, was haben wir eigentlich eingespart? Monetär durch Energieeffizienz, durch Risikominderung, durch gesteigerten Markenwert, dann hätte man ja auch viel überzeugende Argumente, beispielsweise nochmal mehr zu investieren. So. Und ich finde das so cool, weil es diesen Compliance-Gedanken halt endlich so hinter sich lässt. Also ja, wir sind jetzt alle compliant, so, und dann halt diese langfristige Wertschöpfung demonstriert. Und deswegen mein Learning des Monats, dieser tolle Artikel und diese Influencerin auf LinkedIn, die wir natürlich verlinken.
Wie spannend. Ja, und dass es wieder ja eigentlich ja auch wieder um eine gemeinsame Sprache oder ein Verständnis geht, um dann eben auch zusammenarbeiten zu können und das wirklich da ankommen zu lassen. Und das wäre ja für viele NachhaltigkeitsmanagerInnen der Traum, wenn sie sozusagen wirklich auch mit ROI in ihre Gremien gehen können etc., was einfach Entscheidungen angeht, ne? Cool, super spannend. Danke dir, Alex. Es war wieder also ein geballtes Lernen, wie ich finde. Allein, was ich jetzt schon wieder an Büchern und Artikeln zu lesen habe und wem ich zu folgen habe. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme.
Ich mich auch, wahrscheinlich aber ohne mich.
Stimmt.
Ich bin ja in den Ferien Ende Februar. Das heißt, das wird eine Kollegin von mir übernehmen.
Sehr schön. Alex, wir sehen uns bald und vielen lieben Dank für die Zeit.